Es wirkte sogar, als ginge es weiter, die Klinken längst schon hinuntergedrückt. Wohin sie auch trat, es hielt sich schon wer am Eingang, Rahmen, Türblatt fest, auf das sie als erste, einzig wahre, die dahinter gelegenen Räume betrete, ohne um Erlaubnis zu bitten, ohne Schaden über die Schwelle. Sie hatte noch nicht einmal angeklopft. Die Orte, sie hatten diskrete Namen, sie hießen Bücherhalle, Café oder gar Schreibwarengeschäft. Dort fand sie eine Anstellung, die ihren Fähigkeiten entsprach. Ordnung in stumme Dinge zu bringen, handliche Waren zu sortieren, Bögen, Umschläge und Stifte, Quittungsblöcke, Rechnungshefte, Mappen, Ordner oder Klammern, Reißzwecken und Klebetuben, Briefpapier und schwarze Tinte. »Du siehst so aus«, hatte die Frau, die nicht die Frau des Pächters war, ihr eines Tages am Anfang der Reise die Hände auf die Schultern gelegt. »Siehst grad so aus«, sagte die Frau, als Marga vor dem Schaufenster stand, die eine Hand im schwarzen Haar, die Füße flüchtig auf feuchtem Pflaster, »als fehlte dir nichts von dem, was du siehst, nur einfach Zeit, sie zu betrachten. Brauchst du Arbeit? Ja? Dann bleib.« Sie lernte schnell, verkaufte gut, ihr hatte alles seinen Platz, ganz wie sie selbst in diesem Raum, dieser papiergewordenen Luft, wo sie, inmitten dieser Dinge, sich vorbehielt, nichts zu vergessen. Nicht den Inhalt der Regale, keinen Staub auf keiner Fläche, nicht die Waren anzunehmen, Lieferungen zu sortieren, die Schubladen zu füllen, nicht und auch das Kassenbuch dazu. Nicht die Läden zuzuschließen und das Licht zu löschen, abends. Und sprach niemals ein Wort zu viel, wann immer sie dort tätig war, und schloss, wenn sie das Geschäft verließ, die Tür verlässlich dreimal ab, wie es ihr aufgetragen war, man es von einer Hilfskraft verlangte. Und wusste, wenn sie auf die Straße trat, den Schlüssel in die Tasche steckte, die Absätze der neuen Schuhe durch die Gassen hallen hörte, die Schließkraft der Tür, sie lag allein in ihrer kleinen, feuchten Hand. Und ging durch die dunklen, nächtlichen Straßen der Stadt, die jetzt die ihre war, immer zurück in ihre Kammer, immer zurück in die Dunkelheit, und ließ das gleißend helle Licht der Tage und Wochen, die sie verfolgten, auf ihre echten Haare fallen, die, die an ihren Kopf gehörten, nur dass ihre Farbe die falsche war. Und färbte die blonden Wurzeln nach und schnitt die Spitzen, noch ehe sie brachen, und sah den Menschen ins Gesicht, wenn sie auf offener Straße ging, ließ sich betrachten, ihren Gang, aparte Züge vor dunklem Grund. Man sah sie an, durch sie hindurch, sie war wie alle, gehörte dazu. Spätestens, seit dort der eine neben ihr zum Stehen kam, geradewegs gewartet hatte, an der Tür ihres Geschäfts, als habe er gleich sie gemeint. Einer der, genau wie sie selbst, nur wenige, lange Wochen zuvor, seine Spiegelung im Fenster des Schreibwarenladens betrachtet hatte, den Blick ins eigene Gesicht, prüfend, zufrieden, selbstbewusst. Das Missverständnis, es ging nicht um sie, vielmehr um ihre hübsche Kollegin, die Hilfskraft, der Marga die Arbeit verdankte, die nicht die Frau des Pächters war, auch nicht die Tochter, nicht mehr die Geliebte. Es tat nichts zur Sache. Er war gekommen, jetzt war er da. Kam unverhofft, war wieder verschwunden und tauchte plötzlich wieder auf. Schlang seinen Arm um ihre Schultern, zog sie in fremde Gassen hinein, in neue Räume voller Menschen, die so taten, als sei sie bekannt. Küsste sie lange auf den Mund und ließ sie wieder im Regen stehen. Nie konnte sie seine Augen erkennen. Die Haare wuchsen ihm ins Gesicht, jedoch den Geruch seiner Lederjacke, feuchtes Leder, Tabak und Schweiß, verdeckt von etwas wie kölnisch Wasser, das anders hieß und teurer war. Die Art, wie er ihren Namen rief, den Namen, den er erfunden hatte für sie, ihr schwarz gefärbtes Haar. Sie brauchte weder seine Augen noch seine Erscheinung zu sehen, um zu wissen, er war da, im selben Raum, in ihrem Rücken. Manchmal kam er in den Laden, trat, noch ehe sie ihn roch, auf leisen Sohlen hinter sie und raunte über ihre Schulter. »Nora«, ein Flüstern, laut und deutlich, »komm schon, Baby, lass uns gehen«, und zog sie von der Leiter herunter, hinter der Kasse, den Schränken hervor, entschlossen in Richtung Ladentür. »Jetzt reicht«, sagte er, »genug geschuftet, jetzt müssen diese scheiß Imperialisten mal selber gucken, wo sie bleiben.« Und stellte ihr wieder neue Menschen in wieder neuen Räumen vor, in Kellern von besetzten Häusern, in Kneipen, die man nicht betrat, sofern man nicht dazugehörte, wusste, wo er wohnte, der Feind. Die Menschen, die auf Rocco hörten, an seinen schmalen Lippen hingen und den Bögen seiner Hände willig folgten, ganz gleich wohin, sie waren ähnlich jung wie sie, bestritten ihr Leben, wie sie konnten. Einige von ihnen studierten, andere lernten einen Beruf oder sie hatten eine Arbeit, so wie Marga eine hatte, als austauschbaren Lohnerwerb, als Baustein einer diskreten Fassade. Rocco tat nichts von alledem. Er hielt nichts davon, zu studieren und unverständliches Zeug zu lesen. Bücher von Menschen, deren Namen für mager klangen, als habe man sie gerade erfunden, sich ausgedacht. Adorno, Marcuse, Habermas, fantastische Namen von fremden Planeten, herbeifantasiert für Ahnungslose, für Bücherfreunde, wie sie eine war, die es bloßzustellen galt, als eine, die nur zum Vergnügen las, einfach Geschichten lesen wollte, um sich und die Welt ringsherum zu vergessen, anstatt sie aus den Angeln zu heben. Rocco hatte es nicht nötig, sich, wie die anderen, krumm zu machen. Er hatte seine Mittel und Wege, an das zu kommen, was man so braucht, wenn man nicht unter Brücken schlafen und sich durch den städtischen Müll wühlen will. Rocco hatte, wie er es nannte, Kontakte, und diese hatten Geld. Und Zimmer mit großen französischen Betten und Kleiderschränke, die überquollen, selbst Autos, die sie nicht mehr brauchten, mit denen er mager abholen fuhr, von ihrem Geschäft heraus aus der Stadt, hinauf in die Berge, hinunter ins Tal, bis er sie zu Schrott gefahren hatte, die feinen Schlitten der falschen Freunde, bis Rocco sich gezwungen sah, weiterzuziehen ins nächste Bett. Und kam trotzdem in ihre Kammer, sobald sie ruhte, nicht mehr hoffte, schlich sich an der Wohnungstür der feisten Vermieterin vorbei, polternd und lachend soll sie doch kommen, und legte sich trotzdem in ihr Bett, ihr schmales Lager unter dem Dach, und drückte ihren mageren Körper wortlos an die kühle Wand. »Nora«, sagte er, »wir brauchen Platz. Wie will so eine Frau wie du anständig denken in so einem Loch?« Und Marga, die gar nicht daran dachte, die kostbare Zeit mit ihm zu vergeuden, ersparte ihm den Widerspruch, indem sie ihm und damit sich den Mund verschloss, so gut sie es konnte.